Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive zum Thema Zwänge. Mein Name ist Laura Derks, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin hier in der Klinik. Und unser heutiger Gast stellt sich mal eben selber vor.
Ja, genau. Mein Name ist David Laux. Ich bin Oberarzt hier in der Klinik und stehe heute als Gesprächspartner zur Verfügung.
Ja, erstmal vielen Dank dafür, David. David und ich sind beim Du, weil wir schon seit Jahren in der Forschungsabteilung zusammenarbeiten. Wir fangen den Deep Dive meistens mit einer Rubrik an.
Ein Satz, ein Gedanke.
Das heißt, ich nenne dir jetzt einen Satz, den die Jugendliche aus der Folge Lucy uns erzählt hat und möchte von dir einfach nur deinen ersten Gedanken dazu hören. Mhm. Und zwar hat Lucy uns erzählt, der Zwang ist wie ein Feueralarm. Die ganze Zeit im Kopf, obwohl es gar nicht brennt. Es ist total erdrückend. Man ist immer im Stress und immer alarmbereit. Man kann aber nicht weg, denn es ist gleichzeitig wie ein Sicherheitsgurt, der einen festhält.
Klingt total stressig. Also klingt echt quälend, muss ich sagen, so wie sie das beschreibt. Ja, irgendwie belastend. So, das ist mein erster Gedanke dazu.
Und würdest du sagen, das passt auch so zu deiner Erfahrung mit dem Thema Zwangsstörungen?
Also ich finde es sehr gut ausgedrückt, also sehr bildhaft. Ich finde, es passt schon, ja. Also das Gehirn ist so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Man hat irgendwie so eine Angst. Das passt ja zu Alarm. Und irgendwie kann man aber auch nicht sich davon lösen. Also man ist irgendwie gefangen. Das ist schon das, was ich bei vielen zwangsgestörten Patienten so erlebe, dass die so in sich gefangen sind vielleicht.
Ja, ich fand auch diesen Aspekt auch mit dem Sicherheitsgurt total gut, weil ich glaube, dass man von außen manchmal gar nicht so versteht, warum jemand manche Dinge macht und gar nicht so versteht, dass das aber ja auch eine total positive Komponente hat, kurzfristig, indem es total Sicherheit auch geben kann. Mhm. Wie würdest du erklären, was eine Zwangsstörung ist und wie sich das eben auch so unterscheidet von diesen gelegentlichen zwanghaften Gedanken oder Handlungen, die einfach viele Leute kennen?
Genau, also es gibt ja immer so ganz klare Kriterien für Störungen. Und bei einer Zwangsstörung ist es so, dass man ja erstmal Dinge tun muss, die man nicht machen möchte oder Dinge denkt, die man nicht denken möchte. Also es gibt halt Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, so kann man es erstmal unterteilen. Und wenn man das jetzt mal hat, also vielleicht kennt das jeder, wenn er zum Beispiel mal aus der Tür raus ist und vielleicht überlegt, ob er den Herd ausgemacht hat oder das Bügeleisen ausgesteckt hat, dass man dann nochmal zurückgeht. Das wäre vielleicht so was, was ähnlich ist. Aber wenn man das jetzt die ganze Zeit machen muss und immer wieder zurückgeht, und das wäre jetzt sozusagen nach der offiziellen Definition, wenn das halt länger als 2 Wochen so ist und auch die meiste Zeit, dass ich immer wieder solche Handlungen durchführen muss oder auch Gedanken habe in diese Richtung. Das wäre so ein Kriterium. Also es gibt einfach ein Zeitkriterium. Dann ist es so, dass halt auch ein Leidensdruck bestehen muss. Das ist bei Einstörungen so, also dass ich darunter leide. Oder dass ich eben irgendwie Beeinträchtigungen habe im sozialen Leben, dass ich es aufgrund der Zwangshandlung nicht zur Schule schaffe, weil ich damit so beschäftigt bin oder mich nicht mehr treffe mit Freunden. Genau, und dann gibt es noch so ein paar andere Merkmale. Die sind vielleicht so ein bisschen speziell, aber wichtig ist schon, dass man das auch selber als so unsinnig anerkennt oder übertrieben, dass man denkt, das ist eigentlich nicht gut, dass ich es mache, dass auch die Handlung selber auszuführen eher als unangenehm empfunden wird, dass es nicht von außen eingegeben, also dass es als eigene Gedanken erkannt wird, nicht von außen eingegeben, das ist so eine Abgrenzung zu einer anderen Störung, die wir eben kennen.
Ja, ich finde, das passt auch total gut zu dem, was Lucy gesagt hat. Sie hat auch an einer Stelle gesagt, ja, in meinem Kopf weiß ich ja, dass das gar nicht sinnvoll ist, aber ich muss es irgendwie trotzdem machen. Und das, finde ich, hast du auch gerade total gut erklärt. Wie häufig kommt das eigentlich vor bei Jugendlichen?
Die Zahlen sagen so 1-3%. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass es eben so 2 Häufigkeitsgipfel gibt. Also es gibt halt kurz vor der Pubertät vielleicht so zwischen 8 und 10 so ein Häufigkeitsgipfel und dann nochmal im jungen Erwachsenenalter. Und vor der Pubertät sind es eben mehr Jungs als Mädchen. Dann gleicht sich das so an in der Pubertät oder genau, dann ist es ungefähr 1-1.
Okay, das ist auch gar nicht so wenig, denke ich gerade. Also wenn man sich so eine typische Stufe in der Schule vorstellt, sind da ja meistens so um die 100 Kinder und Jugendlichen. Mhm. Wären also 1 bis 3 von diesen Kindern und Jugendlichen auch wirklich behandlungsbedürftig von einer Zwangsstörung betroffen?
Ja, genau, so wäre es.
In der Folge berichtet Lucy ja auch von diesen belasteten Gedanken und den Ritualen. Das hast du eben nochmal fachlich eingeordnet als Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken. Wie entstehen solche Zwänge eigentlich? Also was sind so typische Auslöser oder Risikofaktoren?
Okay, da muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen ausholen, weil das gar nicht so einfach zu erklären ist. Und es gibt auch tatsächlich nicht so ein einheitliches Erklärungsmodell oder so ein ganz klares Modell, wie jetzt Zwänge entstehen. Also man kann auf jeden Fall sagen, es gibt auf jeden Fall eine biologische Komponente, wie bei ganz vielen Störungen. Also es gibt eine genetische Prädisposition, also das heißt auf gut Deutsch, dass man ja genetisch vorbelastet sein kann. Das heißt, wenn man jetzt Eltern hat, die zum Beispiel eine Zwangsstörung hatten, dann steigt das Risiko deutlich, dass man selber auch eine Zwangsstörung bekommt. Oder auch bei einem eigenen Zwillingen sehen wir, dass die eben häufiger dann auch von einer Zwangsstörung betroffen sind. Dann gibt es aufgrund dieser genetischen Prädisposition auch Veränderungen auf der neuronalen, also auf der Gehirnebene. Biologisch, neurochemisch kommt es zu Veränderungen. Das heißt, manche Regelkreisläufe, die wir so im Gehirn haben, die sind dann stärker aktiviert. Andere sind so ein bisschen runtergefahren. Es gibt so ein bisschen Durcheinander im Kopf, könnte man vielleicht sagen. Das passiert sozusagen auf der Gehirnebene. Und dann gibt es natürlich noch so Faktoren, die ich als Umweltfaktoren bezeichnen würde. Das heißt, familiäre Faktoren. Wie ist die Erziehung? Wie sind die Eltern? Wie ist das familiäre Klima? Sind die Eltern eher ängstlich, perfektionistisch? Das würde zum Beispiel dazu beitragen. Dann gibt es Faktoren, soziale Faktoren. Also zum Beispiel werde ich gemobbt, habe ich andere Belastungsfaktoren in meiner sozialen Umwelt. Auch das kann dazu beitragen, dass man eine Zwangsstörung entwickelt. Und dann gibt es natürlich auch Persönlichkeitsfaktoren. Also bin ich selber jemand, der eher zu hoher Ordnungsliebe, starker Gewissenhaftigkeit, Perfektionismus neigt. All das wären so Faktoren, die da so mit reinspielen. Genau.
Ja, das passt auch nochmal total gut zu der Folge. Lucy hat ja auch erzählt, dass das bei ihr so eine Mischung war aus Todesfällen in der Familie, wo sie so einen Kontrollverlust auch erlebt hat und so ganz starke Ängste hatte. Aber eben auch natürlich das Auftreten der Corona-Pandemie, die natürlich auch einfach ein riesen Stressfaktor war. Und genau, also ich glaube, das hast du jetzt nochmal total gut eingeordnet. Wenn wir jetzt mal auf die Rolle der Eltern gehen. Also die Mutter erzählt, wie sehr die Erkrankung auch einfach den Familienalltag geprägt hat. Welche Rolle spielt nochmal konkret so das Umfeld bei Zwangsstörungen? Also und dann nochmal positiv gedreht, wie können Angehörige dann auch unterstützen, ohne ungewollt auch Teil von der Zwangsstörung zu werden?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass je jünger ein Kind ist, desto größer ist die Rolle der Eltern. Also auch wenn es um die Therapie geht oder um die Behandlung geht, wird es halt schwierig, ein jüngeres Kind zu behandeln, wenn man die Eltern außen vor lässt. Und ganz oft, was man häufig erlebt, ist, dass die Jugendlichen und Kinder die Familie mit einbeziehen, auch in ihre Zwänge. Also dass die dann sozusagen Teil eines Zwangssystems werden. Also zum Beispiel, was wir ganz oft erleben, sind Fragen, die rückversichernd sind, also dass die Jugendlichen und Kinder immer wieder fragen, ist das denn jetzt so in Ordnung oder passiert denn da jetzt was? Und dann müssen die Eltern immer wieder, oder müssen sie nicht, aber tun sie dann, beantworten das natürlich, um das Kind zu beruhigen. Und das passiert dann aber so oft, dass das eben zwanghaft ist sozusagen.
Das passt auch nochmal zu Lucy, die erzählt hat, dass sie im Urlaub eigentlich so ein bisschen auch Urlaub von dem Zwang hatte. Aber das Einzige, was weitergegangen ist, hat sie so ein bisschen geschildert, ist eben dieses Rückversichern. Immer ihre Eltern anschreiben, was macht ihr gerade, geht's euch gut, seid ihr in Sicherheit? Genau so was meinst du dann?
Genau. Und dann war ja noch die Frage, was man dann machen kann. Also diese Rückversicherung sollte möglichst stufenweise abgebaut werden, also dass Eltern eben dann nicht mehr drauf eingehen. Das wäre ein Faktor. Dann, dass Situationen, in denen Zwänge auftreten, nicht vermieden werden. Das wird später vielleicht nochmal klarer, warum das sinnvoll ist. Und dass möglicherweise auch positive Aktivitäten unterbrochen werden, wenn das Kind anfängt, Zwangshandlungen auszuüben. Und wenn das Kind sich aber bemüht, eben keine Zwangshandlungen zu machen oder andere Dinge zu machen, die nichts mit dem Zwang zu tun haben, das eben zu verstärken. Also das heißt sozusagen zu belohnen. Das wären so Maßnahmen.
Und ich stelle mir das jetzt super schwer vor. Also wenn ich Mama wäre und ich merke, mein Kind hat einfach total starke Ängste. Und Lucy hat ja auch nochmal so ganz eindrücklich erzählt, dass es da ja auch wirklich um so Themen geht, wenn ich das mache, stirbt vielleicht jemand aus der Familie. Das ist ja so ein ganz schlimmes Thema. Und dann siehst du von außen ja, wenn du es nicht vermeidest, wie sehr dein Kind leidet. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, was Eltern dann helfen kann, um die Situation durchzustehen und eben nicht zurückzufallen und zu denken, naja, wenn ich jetzt was sage, kann ich ja die Situation und den Schmerz sofort beenden. Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage und das ist auch gar nicht so einfach ohne Unterstützung, glaube ich, weil natürlich auch die Eltern gewisse Ideen haben oder Glaubenssätze, dass sie ihrem Kind zum Beispiel dann damit schaden, wenn sie es eben nicht beruhigen oder wenn sie eben nicht bei den Zwängen mitmachen. Und ich glaube, es kann allein schon helfen, wenn man etwas versteht über diese Erkrankung und dass man versteht, dass man das dadurch eher noch schlimmer macht und dass man dem Kind eigentlich hilft, wenn man ihm hilft, das sozusagen anders durchzustehen. Also nicht, indem man den Zwang mit unterstützt. Also man schadet dem Kind im Endeffekt nicht damit, auch wenn das Kind vielleicht dann erstmal die Zwänge sogar verstärkt.
Das finde ich einen total guten Punkt, auch den Punkt mit dem Hilfe holen. Ich glaube, das hat Carla ja in der Folge auch immer wieder betont, dass ihr die Gruppentherapien geholfen haben, aber auch als Eltern sich nochmal unabhängig Unterstützung zu suchen oder auch systemische Angebote, die die ganze Familie mit einbeziehen, aufzunehmen. Mhm. Lucy hat erwähnt, dass sie sich für ihre Zwänge auch ganz doll schämt. Was denkst du, warum ist Scham eigentlich so ein großes Thema und was kann Betroffenen helfen, sie zu überwinden, damit tatsächlich auch mehr Betroffene wirklich in einer Behandlung ankommen?
Ich denke, Scham ist so generell ein Thema bei psychischen Erkrankungen, weil es eben doch noch irgendwie stigmatisiert ist. Also auch wenn es jetzt mehr so ja in den Fokus auch gerät und auch über die sozialen Medien gibt es halt viel mehr dazu. Und trotzdem ist es eben doch noch für viele peinlich, wenn sie zum Beispiel auch viele Zwangshandlungen sind oder Zwangsgedanken sind eben auch an sich schon irgendwie ein bisschen peinlich. Also es gibt ja auch sexuelle Gedanken, die man zum Beispiel immer wieder haben kann, die sind erstmal peinlich oder schambesetzt, ne, ganz klar. Ja, was kann man da machen? Also im Endeffekt finde ich, dass man sich erstmal klar machen kann, man ist nicht alleine damit. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz, die das eben haben und man ist eben betroffen. Und man ist ja auch nicht schuld in dem Sinne. Also man hat eben wahrscheinlich eine genetische Vorbelastung und es ist vielleicht viel passiert um einen herum, wofür man nichts kann. Und was dazu geführt hat, dass diese Störung ausgebrochen ist. Genau. Also sich vielleicht klar machen, dass man nicht alleine ist und dass es dafür Unterstützung gibt und dass es ja einem nicht peinlich sein muss, im Endeffekt, finde ich.
Okay, danke nochmal für die Einordnung. Ich habe letztens tatsächlich gelesen, dass sich nur 60% der Betroffenen Hilfe suchen und die meisten auch erst Jahre nach der Entstehung der Zwangsstörung. Also das geht an alle Zuhörenden, die vielleicht denken, sie sind betroffen und denen das vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Das muss es überhaupt nicht sein. Meldet euch, sucht euch Hilfe. Wie sähe denn dann, wenn man in die Hilfe kommt, eine wirksame Behandlung aus?
Es gibt ja so Psychotherapie-Richtungen und eine der Psychotherapie-Richtungen ist die Verhaltenstherapie. Da gibt es sozusagen verschiedene Formen dann, aber in dem Fall ist die Verhaltenstherapie so die Therapierichtung mit der meisten Evidenz. Das heißt, die hat in Studien ziemlich guten Effekt gezeigt. Und da gibt es so eine Therapie, die heißt eben Exposition mit Reaktionsmanagement. Klingt jetzt sehr kompliziert, kann ich nochmal ganz kurz erklären. Also Exposition kennen wir so aus der Angstbehandlung. Das heißt, man würde sich sozusagen der angstauslösenden Situation stellen. Und also beispielsweise, wenn wir einen Patienten haben, der eine Kontaminationsangst hat und einen Waschzwang entwickelt hat. Also er denkt immer, dass er sich beschmutzt. Er würde sich sozusagen in eine Situation begeben, wo er bewusst irgendwie seine Hand vielleicht schmutzig macht und das dann aber eben nicht die Hände wäscht, sondern das dann aushält. Und was dann passiert ist, dass die Angst irgendwann so ihren Höhepunkt erreicht und dann so langsam abnimmt. Der Körper hält sozusagen nicht ewig aus, starke Angst zu haben. Und dadurch kommt zu so einer, wir nennen das Habituation, also zu einer Gewöhnung. Und was dann passiert, wenn ich dann nochmal sozusagen in die Situation komme, dass meine Hand vielleicht schmutzig ist, dann wird meine Angst nicht mehr so stark sein. So. Das heißt, ich verhindere sozusagen, dass ich das tue, was ich sonst immer tue, und das ist der Zwang. Das wäre sozusagen die Psychotherapie, die man machen würde. Natürlich müsste man das vorher gut erklären, also eine Psychoedukation machen, warum das sinnvoll ist und so weiter und die Eltern auch mit einbeziehen und das auch dann immer schön aufschreiben, was man gemacht hat. Genau. Und dann gibt es noch so ein anderes Verfahren, das ist vielleicht ein bisschen neuer, das nennt sich so losgelöste Achtsamkeit, also dass man anerkennt, dass zum Beispiel Gedanken, wie zum Beispiel ich könnte mich verschmutzt haben, erstmal nur Gedanken sind, dass es nicht dazu führt, dass man eben auch deswegen verschmutzt ist. Also es findet so eine Art Fusion statt. Das heißt, wenn ich etwas denke, dann ist es so. Das denken viele Patienten in dem Moment. So ist es aber eben nicht. Es wird eher überschätzt, dass es dann so wäre. Ja? Oder auch ein Beispiel, wenn man zum Beispiel den Zwangsgedanken hat, ich könnte zum Beispiel einen engen Familienangehörigen verletzen. Das ist ein ganz häufiger Gedanke. Ich könnte zum Beispiel jemanden erstechen, ja. Und dann denke ich, weil ich das denke, dass ich das auch tue. Das ist so eine Gedankenhandlungsfusion. Und auch hier ist es sinnvoll, dann zu sagen, okay, ich beobachte, dass ich diesen Gedanken habe. Ich gebe dem nicht so viel Bedeutung. Ich lasse den vorbeiziehen, vielleicht wie so eine Wolke. Genau. Und das wäre auch so ein Behandlungspfad im Rahmen der Psychotherapie. Und dann gibt es noch die Pharmakotherapie. Also man kann das Ganze auch medikamentös behandeln. Da gibt es sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das sind so die Medikamente der Wahl. Die wirken alle ähnlich. Das ist eigentlich egal, welches man nimmt. Die müssen ein bisschen höher dosiert werden. Da muss man auch relativ lange warten, bis die wirken vielleicht. Und die gibt man aber eher dazu. Also man würde mit der Psychotherapie beginnen und dann im Verlauf kann man das dann dazugeben.
Okay, super. Das erinnert mich auch schon wieder an ganz viel. Zum Beispiel die Wolken, die Lucy benannt hat. Und dass man nicht alles glauben soll, was man denkt. Was würdest du Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung raten, wenn sie so einzelne Zwangsgedanken oder Handlungen haben? Was sind da so Do's und Don'ts vielleicht im Umgang?
Genau, also so ein bisschen aus dem abgeleitet, was ich vielleicht schon gesagt habe. Also sicherlich wäre ein Don't, das immer weiter zu machen, also sozusagen den Autopilot anzuschalten und sich also da immer wieder die Hände zu waschen und zu denken, das wird schon irgendwie besser. Tatsächlich wäre es besser, früh reinzugrätschen vielleicht, wahrzunehmen, dass diese Angst da ist und die auszuhalten, sozusagen wie so eine Art Mini-Exposition für einen selbst vielleicht machen und dann zu merken, es passiert gar nichts Schlimmes. Das wäre vielleicht so ein Du. Und wenn ich so Gedanken habe, also ich glaube, jeder kennt das, dass man mal so komische Gedanken hat, dass man dann eben nicht denkt oder dass man den Gedanken nicht zu hoch hängt vielleicht, ja, dass man nicht den Gedanken nochmal so bewertet, das hätte ich nicht denken dürfen oder das ist bestimmt gefährlich, sondern jeder kennt auch mal so komische Gedanken, sei es, dass die abergläubisch sind oder sexueller Natur oder aggressive Gedanken, denen nicht so viel Bedeutung beimessen.
Okay. Und was kann ich tun, wenn ich jetzt bei ganz vielen Sachen denke, das kenne ich von jemandem aus meinem Umfeld. Wie spricht man das an? Spricht man das überhaupt an? Was mache ich da?
Also ich finde, wie du ja auch sagtest, dass es ja häufig sehr spät erst, dass die Patienten oft sehr spät kommen, dass Ansprechen schon sinnvoll ist. Also wenn ich wirklich denke, da hat jemand ein Problem damit, finde ich, also kommt auf die Beziehung an natürlich, wie gut ich zu dieser Person stehe. Aber ich würde sagen, so ein offenes, wertschätzendes Ansprechen kann sinnvoll sein. Einfach allein, um das Ganze auch vielleicht zu enttabuisieren. Ja, dass man sagt, ne, du, ich habe da mal was gehört oder was gelesen und vielleicht suchst du dir Unterstützung. Also ich finde Ansprechen immer besser als das Ganze verschweigen, grundsätzlich.
Okay, ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel über Zwänge gelernt. Dann danke ich dir ganz herzlich, David, für das ganz tolle Interview und die ganz vielen Ansatzpunkte.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und dann hören wir uns bald wieder.